Die erste normale Ausgabe von Eine Halbzeit mit Wolfuß und Ossi Ossendorp. Ossi, was haben wir auf der Karte heute?
Oh, ich schaue mal kurz nach. Speisekarte beinhaltet heute unter anderem
Jägerschnitzel mit Spätzle und Salat. Was noch?
Und einem Nachtisch-Bouquet.
Also vom Schokobrunnen.
Schokobrunnen in weiß und dunkler Schokolade. Wir haben Fritz Keller im Angebot, der über eine Gehaltsobergrenze gesprochen hat. Wir haben den ersten Bundesligaspieltag überraschenderweise im Angebot, bei dem Wolf Fuß von seinen Erlebnissen in und um Köpenick berichtet. Mhm. Und wir haben im Angebot die Qualität des Spiels von München bis Dortmund und natürlich den Knaller am nächsten Dienstag, Borussia gegen den FC Bayern.
Kurzum, wir sind am Buffet der guten Laune. Viel Spaß.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ossendorf.
Hallo und herzlich willkommen, bonjour da draußen und da drinnen und überall, wo ihr uns zuhören könnt, zu einer weiteren Folge von Eine Halbzeit mit mir, Heiko Ossendorp, Sportchef beim Redaktionsnetzwerk Deutschland und dem alles überragenden Wolf Christoph.
Ah, das ist so schön. Hallo.
Wolf.
Du hast dich als erstes vorgestellt.
Ja, ich habe gedacht, der Esel nennt sich immer zuerst.
Ja, du hast dich sehr stark verändert durch die Corona-Krise. Das ist mir schon das letzte Mal aufgefallen, aber jetzt noch mehr.
Ist der zugetragen worden auch von verschiedenen Leuten?
Ja, ja. Man hört es von diversen Stellen. Naja, du musst damit klarkommen.
Ich kann damit umgehen, würde ich mal sagen.
Ja.
Wolf, du warst im Einsatz am Wochenende.
Ich war im Einsatz, ja. Es war ein erstes Reinschmecken in ein Geisterspiel,
Ja, und du hattest ja dein erstes Mal tatsächlich.
Ich hatte mein erstes Mal an der alten Försterei, ja. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Ha! Nein, natürlich nicht. Also es ist immer, du kannst dich immer noch nicht hundertprozentig davon freimachen, dir vorzustellen, wie es wäre, wenn hier wenn da 20.000 komplett eskalieren würden und jeden Zweikampf feiern oder bepfeifen würden, als wäre es der letzte. Mhm. Das ist so. Ich glaube, ich bin neugierig auch auf mich selbst, inwieweit sich das verändert in den nächsten 2-3 Wochen.
Also wenn ein Stück weit
Gewohnheit eintrifft. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sich das so ganz nie auswachsen wird. Also ich werde immer wieder daran denken. Also wenn ich jetzt nächste Woche ist Dortmund Bayern vor 80.000, das musst du dann erstmal verpacken. Dann kommen die da einzeln reingelaufen, dann kommt irgendwann der Schiedsrichter. Das war beim Derby, ich habe das Derby ja in der Konferenz gemacht, ne? Ja. Also da kommt der Hummels kommt raus, dann kommen irgendwie alles so rausgeschlendert. Und dann stehen alle da im Abstand und dann sagst du dir, ja, das könnten wir eigentlich anfangen. Wir können noch nicht anfangen. Warum können wir noch nicht anfangen? Weil Dennis Aitken fehlt noch. Okay, Umschnitt, Kameraumschnitt. Dennis Aitken schlendert aus seiner Schiedsrichterkabine da unten an den 3-4ern, die noch in den Katakomben verbleiben dürfen, dann vorbei, grüßt alle freundlich und kommt dann raus. Der Ball wurde vorher mit dem Tuch abgewischt, so, und dann kommt er langsam raus, grüßt so in die Runde, hallo, Platzwahl, so aus der Distanz. Also es hat was Besonderes, also es ist schon echt skurril.
Wie war so das Drumherum für dich? Sag mal, kannst ja mal so ein bisschen schildern. Wie war es von also Anreise, dann Kontrollen?
Ja, also wer schon mal im Stadion an der Alten Försterei war, der weiß, es führt halt eine Straße hin und eine Straße weg. Wir sind angekommen. Am Sonntagsspiel war 18 Uhr, wir sind so 15:30, 15:45, was eigentlich viel zu spät ist für so ein Stadion, weil da geht's ja dann so langsam los, dass die Massen da in Richtung in Richtung Sportstätte schieben und wir sind also in einem Rutsch durchgekommen. Das sind ein paar Fahrradfahrer, ne, ein paar einzelne Fußgänger, es zwitscherten die Vögel und es standen vor diesem großen Eingangstor, standen, weiß ich nicht, vielleicht 50 Leute. So.
Fans aber.
Und dann, ja, Fans, teilweise beschalt und teilweise unbeschalt. So, oder ein paar mit Trikots, aber auch einfach nur so ein paar, wie sagt man, Kiebitze.
Maskierte Kiebitze, oder?
Nein. Ganz normal.
Nein, aber auch nicht mit Mundschutz, meine ich.
Zum Teil. Und dann fährst du da an dieses Tor und dann kommt da der Ordner und dann ist ja genau hinterlegt, wer du bist. Mhm. Ne? Und du kommst auch nur rein, wenn der Ordner dich findet und es gibt auch keine Ausnahmen. Ja. Und du wirst dann am Tor nochmal darauf hingewiesen, dass Mitbetreten des Stadions, also dazu gehört eben auch der Vorplatz, du unbedingt einen Mundschutz zu tragen hast. Mhm. Also es herrscht Mundschutzpflicht ab dem Moment, wo du durch dieses Tor durchfährst. Ja. Und genauso, wir haben das Ding dann aufgesetzt und sind dann rein, haben geparkt und dann musst du zu so einem Gesundheitscheck einen Symptombogen ausfüllen. Da stehst du dann im Abstand von 2 Metern zu Kolleginnen und Kollegen, zu Kameraleuten, zu Regisseuren, Technikern, Journalisten, so. Und dann kommst du da rein, füllst eben den Bogen aus, hast nichts und dann wirst du kurz mit so einem Distanzfieberthermometer gemessen. Ich hatte 36,5, glaube ich. Aber es waren auch Kollegen da, die einfach eine halbe Stunde in der Sonne ausharren mussten.
Die und schon dann, gebrutzelt waren.
Ja, die haben wirklich dann schon gekocht. Und die mussten sich dann nochmal eine halbe Stunde in den Schatten stellen, um zu sehen, ob sich die Körpertemperatur beruhigt. Aber soweit ich weiß, sind...
Duften alle rein.
Ja, ist keiner abgewiesen worden.
Und du
ja, und dann laufen eben Leute, die du einfach 2 oder 3 Monate nicht gesehen hast, laufen da mit Mundschutz rum und du hast wirklich Mühe, die zu erkennen dann teilweise. Also ich habe das ja schon mal erzählt im Rahmen dieses Podcastes. Das ist wie so eine, wie soll man sagen, so wir sind wie so eine fahrende Truppe. Ja, also du siehst die Leute eigentlich immer wieder und wenn du sie zum Beispiel in der Sommerpause dann mal über Wochen nicht siehst und triffst sie dann, ist es ein großes Hallo. Mhm. Und man drückt sich und man herzt sich. Ja. Und in dem Fall war es ein großes Hallo. Und man drückt sich nicht und man herzt sich nicht. Sondern ja. Man hat Schwierigkeiten, sich zu erkennen. Ja.
Andere Zeit.
Ja, absolut.
Aber du wurdest erkannt, Wolf.
Ja, da gab es nochmal einen Sicherheitscheck, wo die dann kurz in die Tasche reingucken. Und dann standen da 2 Jungs und dann sagt, Mensch, Herr Fuchs, also dass Sie jetzt mal hier hinkommen und ich hör Ihren Podcast und dass sie jetzt da sind. Ich würde so gerne ein Bild machen. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen jetzt raus und dann machen wir zu dritt ein Bild, wo wir 1,5 Meter nebeneinander also stehen. Selfie. Und so. Ja, genau. Selfie, ja. Ja, genau. Ich darf auch hier den Platz nicht verlassen und wir dürfen unser Handy nicht benutzen.
Sagte dann der Ordner, oder?
Sagte dann der Ordner. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir es heimlich. Nee, das kann man auch nicht heimlich machen. Ja, und aber hätten sie mal eine Autogrammkarte und ja, dann hatte ich welche dabei, aber ich hatte nicht den richtigen Stift dabei. Die Autogrammkarten, die ich besitze, müssten theoretisch mit einem weißen Edding unterschrieben werden. Sonst sieht man die Unterschrift nicht und dann haben wir das versucht irgendwie mit dem Kuli zu machen, aber ich habe gesagt, ich komme 100%ig nochmal wieder, wenn alles wieder normal ist und dann machen wir das beste Bild der Welt so.
Aber ja. Ist ja spektakulär, dass die nicht mal ein Handy benutzen durften, ne?
Ja, also, es wird wirklich auf alles geachtet. Und wir müssen ja auch mit Mundschutz vor die Kamera treten, wir müssen ja auch mit Mundschutz kommentieren. Das
du
ist
hast,
ein bisschen befremdlich.
90 Minuten mit Mundschutz kommentiert.
Ja.
War das ich meine, es ist ja nicht besonders angenehm auch mit dem Ding so, ne?
Nee, das stimmt, das ist nicht angenehm. Das ist auch nicht besonders schön, das ist auch nicht wie soll man sagen, jetzt besonders
erotisch.
Es wird wahnsinnig heiß.
Ja,
du fängst dann an zu schwitzen, musst dich aber halt konzentrieren, auch auf das Spiel konzentrieren und hast kriegst dann noch so ein Ding ans Bein an den Mund gebunden. Mhm. Ja, das ist schon nicht ganz ohne. Und das mag dem einen oder anderen vielleicht übertrieben vorkommen, aber wenn du es mal weiterdenkst, es wird halt darauf geachtet, dass A, Fußball wieder stattfinden kann und B, der Fußball in dem Fall auch oder die Fußballübertragung in dem Fall auch Vorbildfunktion hat für die Gesellschaft.
Darum geht's ja vor allem.
Und das ist es. Also es geht auch ein Stück weit, also klar, es geht um die Hygieneverordnungen und das hat alles medizinische Gründe, aber es geht auch um ein Stück weit Symbolik.
Das ist das, so, was ich, was,
wenn wir,
das ist das, wenn was wir dazu beitragen Wolf,
können,
weißt du?
wenn wir dazu beitragen können, dass die Leute das auch weiterhin ernst nehmen und nicht auf die leichte Schulter nehmen und dass sich daran möglicherweise ein Beispiel nehmen, dann ist das alles gut. Also dann muss die Ästhetik zurückstehen. Also da bin ich voll dabei. Wir haben das ja schon mal in einem Podcast besprochen, wo ich auch gesagt habe, da nehme ich auch uns als Medienleute ausdrücklich nicht aus so einer Nummer. Weil da gehören wir mit dazu, da gehört der Satzspieler mit dazu, der im Unterrang der Haupttribüne sitzt und 2 Meter Abstand zum Kollegen hält und die Maske aufhat, der gehört genauso dazu wie der Kommentator, der oben auf der Tribüne
das
sitzt.
Aber das ist ja auch nur eine Symbolik, ne? Weil so richtig Sinn
genau.
Macht das ja nicht. Aber also, wie du sagst.
Wir zwei können jetzt über Sinn und Unsinn diskutieren. Alleine wir können es nicht fundiert tun, weil wir es nicht wissen.
Ja.
Es klingt jetzt nicht logisch, das will ich gerne zugeben, aber wir wissen es. In Wahrheit wissen wir es nicht.
In Wahrheit wissen wir es nicht. Wie so oft.
Und deshalb gibt es Leute, genau, und deshalb gibt es Leute, die sagen, naja, das hilft. Und dann sage ich, okay, also wenn das hilft, dann mache ich das. Ja. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, so haben es auch alle Beteiligten gesehen, die sich daran gehalten haben. Und es wurde sich ja überall daran gehalten. Also du hast bei der Hertha ist man sich spontan um den Hals gefallen.
Ja, genau.
Das wurde dann pflichtschuldig gegeißelt im Nachgang, wobei ich da ja schon sagte, also da sollten wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger stehen. Das ist jetzt in diesen Zeiten ist es schwierig, das so zu machen, weil die sich da ihrer Vorbildfunktion eben nicht so bewusst sind. Aber es ist spontane Freude, die da zum Ausdruck kommt und auch zur Aufführung kommt. Und dann ist es halt so.
Dann ist es halt so, genau. Das sollte jetzt nicht.
Und das muss ich und da muss man denen auch die Chance geben, das über ein paar Wochen mal zu machen, so dass sich das ein Stück weit einspielen kann.
Ich wollte sagen, das sollte jetzt nicht einreißen, dass das jetzt wieder alles ist wie vorher. Das darf auch nicht passieren, aber sehe ich ähnlich. Also dass man dann sagt, okay, dann ist es halt so und jetzt schwamm drüber und guckt halt, dass er beim nächsten Mal versucht, wieder dran zu denken. So, dann ist es aber auch gut. Also ich finde auch spektakulär, dass du noch im Besitz von Autogrammkarten bist. Sind die noch schwarz-weiß oder?
Nee, es ist ein aktuelles Set in Farbe.
Das ist ja wirklich eher oldschool, ne? Aber in solchen Zeiten.
Also hat man nicht mehr so oft, aber ja. es kommt nach wie vor vor.
Mhm. Das hat einen Sammlerwert und jetzt ist es ja auch schön, dass wir endlich mal wieder, du sagst, es ist dein Standardspruch, bleiben Sie sportlich, bitte sportlich bleiben. Jetzt dürfen wir es endlich wieder, ne? Also wir können jetzt wirklich mal wieder über Fußball und die Qualität würde ich gleich...
Wir sollten es sogar machen.
Genau. Aber vorher möchte ich diesen Spruch einmal geklärt haben, weil einer unserer treuen Hörer gefragt hat, kann Wolf nicht mal erklären, wo eigentlich dieses bitte bleiben, die sportlich bleiben herkommt? Würdest du das tun? Würdest du ihm einen Gefallen tun?
Ja, also es begab sich Ende der 90er, als ein Premier League Spiel, was ich kommentiert habe, zum Ende hin komplett aus der Form geriet. Also Rudelbildung, spätes Tor, Rudelbildung, Geschläge, Gehaue, Gemotze und so weiter.
So wie man es mag.
So wie man es gerne hat. Ich kann nicht mehr sagen, welches Spiel das war. Ich kann auch nicht mehr sagen, wie es ausgegangen ist. Also ob das jetzt ein spätes Führungstor oder ein später Ausgleich oder was auch immer war. Was ich sagen kann, ist, dass mir der Leiter der Sendung relativ abrupt aufs Ohr sagte, bitte zumachen. Also diese Lage eskalierte, ja, das Spiel war dann abgepfiffen und er sagte, bitte zumachen in 10.
Was so viel heißt wie
Ich war also gerade dabei, einen Boxkampf oder einen Ringerwettstreit zu verkommentieren, als ich dann aufs Ohr bekomme, bitte zumachen in 10, weil Anschlussprogramm. Ja, und dann musst du versuchen, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden irgendwas zu finden, was einigermaßen logisch ist, die Szenerie A beschreibt, B gleichzeitig abrundet und du dich verabschiedest mit möglicherweise noch einem analytischen Satz zum Gesamtspielgeschehen in 10. Ja. Gut.
Und daraus entstand es?
Und daraus entstand dann eben der Satz, jetzt bleiben wenigstens Sie sportlich. Bis zum nächsten Mal. Ja, also hier läuft es jetzt völlig aus der Form, jetzt bleiben wenigstens Sie sportlich. Das war's von hier. Bis zum nächsten Mal und tschüss. So.
Und das.
Und dann habe ich gesagt, boah, ja, das ist aber geil. Das hast du aber gut hingekriegt. Sag ich, naja, das ist ja auch mein Beruf. Also das war ja auch in den
90er Jahren. Ich mach das tatsächlich also, auch beruflich.
Das ist ja so, dass mir da Geld für geschenkt wird, ne, dass ich das mache. Und ja. Und beim nächsten Mal machte ich es dann erneut. Einfach weil die Leute, die es dann gehört haben, sagten, nee, das war aber gut. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das könnte ja, also okay.
Okay.
Und dann habe ich es beim nächsten Mal nochmal gemacht. Und dann habe ich es beim dritten Mal nicht mehr gemacht. Und beim vierten Mal auch nicht. Und dann schrieb mir irgendwann einer, warum sagst du nicht mehr, bleiben Sie sportlich? Und dann habe ich gesagt, eine logische Erklärung gibt's dafür nicht. Und seitdem fing dann eben so lose an, nicht bei jedem Mal, aber es war dann so, dass es dann immer öfter passierte und dann war es halt einfach eine Standardverabschiedung oder entwickelte sich dann zur Standardverabschiedung. Und heute ist es tatsächlich so, wenn ich nicht ein Bleiben Sie sportlich hinten dran hänge,
dann laufen die Leute amok, ja.
Nein, es gibt bestimmt 20 Leute, die dann schreiben daraufhin, sagen, das kannst du nicht machen, dann denken wir noch, es geht noch weiter. Also
das ist doch geil.
Das ist so ohne, ja, ist es auch. Also
das ist so
Markenzeichen,
ne? Das ist so wie, ich habe immer im Ohr von früher noch Tschüss und Goodbye, ihr Wolfgang Lei.
Ja,
es großartig.
Ist, ja das war dann aber am grünen Tisch sehr lange überlegt.
Ja, das ja. Und ich will das jetzt nicht mit dir vergleichen, Wolf. Das wollte ich
dann. Nein. Das eine ist so gut oder schlecht wie das andere. Also
ja, das zweite war.
Ich habe das auch nicht gemacht mit dem Hintergedanken Markenbildung.
Aber ist ja umso witziger, wenn es dann so entsteht, weißt du?
Also, ja, es ist quasi aus einer Situation heraus entstanden, dann weitergeführt worden und letztlich von irgendwelchen, nicht von mir selbst, zu einem Markenzeichen erklärt worden, ja.
Ah, das ist ja witzig. Also ich glaube, dass es ähnlich laufen wird mit dem geschätzten Kollegen, der uns das Bild von Lapin Kulta schickte.
Ja.
Der hat sich nämlich auch nochmal gemeldet, hat sich natürlich bedankt dafür, dass wir ihn da so prominent.
Da hättet ihr mir den Link von dem mal schicken können, weil den hätte ich ja gerne noch größer gemacht.
Das können wir doch machen. Also das läuft ja zum Glück nicht weg. Aber er sagte, als du dann sagtest, das ist, und der Spruch, den er dazu getextet hat, sei ja sowas wie Poesie, schrieb er, hatte er schon fast ein Tränchen im Auge vor Rührung. Und er hat tatsächlich nachgefragt, ob sich denn die finnische Bierindustrie schon bei uns gemeldet hätte.
Bei mir nicht, bei dir?
Nee, bei mir eben leider auch noch nicht. Ah. Aber ich möchte trotzdem ihn nochmal zitieren. Ich habe es mir jetzt gerade nochmal aufs iPad gezogen. Legenden besagen, das Bier schmeckt besser, als der Youngster Fußball spielt. Das ist wirklich, das ist großer Sport.
Ja.
Also hat zu Recht die Props gekriegt. Wie die Rückkehr in die Normalität aussieht, habe ich am eigenen Leib erfahren. Ich war beim Friseur und ich habe Tennis gespielt, Wolf.
Ach.
Ja. Unserer Schlacht des Jahres steht nicht mehr viel im Wege, außer Corona. Aber
die zwei netten Jungs von Union haben sich erkundigt, wie es dem Schlauch geht und wie es dem Zeh geht.
Aber das ist doch schön,
und
oder?
Klar, es ist auch schön. Ich zuck dann immer hoch und sag, wie meinst du das? Ich habe deinen Podcast gehört.
Was weißt du von meinem Zeh und von meinem Schlauch?
Ja, was weißt du von meinem Schlauch? Schweinskram.
Genau. Diese Porno hier oder was? Du hast die Konferenz gemacht am Samstag, du hast am Sonntag ja. Union Bayern gemacht. Ich habe so ein bisschen geschaut, beides.
Was hast du geschaut?
Ich habe am Samstag Konferenz geschaut und am Sonntag habe ich ehrlicherweise von Bayern eine Halbzeit ungefähr gesehen und von Gladbach die Tore und am Montag von Bremen-Leverkusen auch nur die Tore. So,
okay.
Aber ich fand, was ich
hast du mal die Tonoption ausprobiert?
Nein, das habe ich mir jetzt aber wirklich fürs Wochenende aufgeschrieben, weil ich die ich habe über das iPad geguckt, also Sky Go, und ja. Da geht's glaube ich nicht, ne? Zumindest wurde es mir nicht angezeigt. Also es geht ja glaube okay. ich. Ja, aber
weißt du, dass sich das sehr großer Beliebtheit erfreute?
Ich habe das bei Twitter und so weiter verfolgt und wir haben es in der Redaktion dann auch haben Kollegen geschaut mit das Spiel Union Bayern eben mit der Tonoption und ja. haben dazu auch nachher eine Kritik gemacht und alle durchweg, also bei mir haben sich sogar Ex-Kollegen aus der Schweiz gemeldet, die gesagt haben, ey, das ist richtig klasse. Am Anfang habe ich gedacht, kann ja nur totaler Käse sein, aber das Feedback war zu 90% positiv.
Ja, muss ich also auch sagen. Ich hätte jetzt gedacht, wir haben ja da im Vorfeld auch bei Sky darüber diskutiert, will das überhaupt einer haben? Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja gut, also es ist eine Option. Also wenn, das kann jeder für sich,
genau.
wer da Bock drauf hat, soll es machen und soll sich so ein bisschen Live-Erlebnis holen. Ich bin auch selber noch nicht in den Genuss gekommen, weil ich ja jeweils immer gearbeitet habe. Aber ich will mir das auch mal anhören. Also jetzt gerade, weil wahnsinnig viele total glücklich waren mit der Nummer.
Ja, und auch so Nostalgiker, komischerweise. Also bei mir waren, ich habe wirklich in der Schweiz noch so zwei, drei Jungs, die wirklich eher auf dem Trichter sind, ne, eben Nostalgie und Fußball wie früher und Geisterspiele ja. sind doof. Und die dann aber schrieben, ich habe es mir mal reingezogen und es ist auf jeden Fall deutlich besser als diese Geräuschkulisse wie beim Altherrenspiel. Ne? Auch wenn es du weißt ja, dass es in Anführungszeichen fake ist, aber es hilft dir trotzdem offenbar beim Genuss des Fußballguckens, da eine Geräuschkulisse zu haben im Hintergrund. Es gab dann natürlich ja. auch wieder welche, die gemeckert haben, als dann Schalke 4-0 hinten lag, sind wohl irgendwelche Schalke-Sprechchöre eingespielt worden, aber auch die.
Ja, gut geschenkt. Aber das ist ja, genau. Also es ist ja eine, wie soll man sagen, eine unnatürliche.
Richtig.
Eine unnatürliche Geräuschkulisse. Also dementsprechend, das ist ja ein bisschen wie beim Computerspiel. Also hast du es halt ab und zu. Also es lässt sich halt nicht vermeiden. Aber es war schon sehr, sehr authentisch und habe ich gehört. Und es war sehr nah an der Realität. Wenngleich ich sagen muss, ich habe es für mich, oder ich werde das auch weiterhin für mich bei Live-Übertragung ablehnen, das mir aufs Ohr geben zu lassen. Mhm. Weil, also ich sehe halt meine Aufgabe als Reporter oder als Kommentator, ich nehme das, was ist, und bastel mir nicht irgendwas dazu. Deshalb, wenn es kalt ist, will ich unbedingt auf jeden Fall draußen sitzen, um das mitzubekommen, ja. wie kalt es ist, um eben diese Eindrücke zu vermitteln. Und wenn es still ist, will ich auch, dass es still ist. Und bei Union, das muss man nochmal sagen, war es ausgesprochen still. Also ich weiß nicht, beim Derby vorher, da haben sie ab und zu mal einen ehrlichen Schlager gespielt, ne?
Nobby Dickel
hatte die Orgel dabei ja. und hat auch Ansagen gemacht und so. Alles angemessen. Bei Union gab es nichts.
Es nicht gab mal Nina Hagen. Ah, die gab's.
Doch, Nina Hagen gab's, aber ansonsten nichts. Wir saßen in der Pause wirklich und haben uns angeguckt, da oben im Abstand von 2 Metern, ja, und dachten, das gibt's doch gar nicht. Du hast den Rasensprenger gehört, du hast Vögel zwitschern gehört, wir hatten eine relativ hartnäckige Taube, die immer mal wieder unterm Dach durchgeknallt ist.
Ja, du bist ja alter Taubenfan. Ich bin ein alter Taubenfan.
Ich bin auch ein Ornithologe. Das ist der Rabe übrigens, sitzt nicht heute. Aber das ist es.
Auch keine Auswechslung, nicht? Torschütze?
Nichts.
Das ist krass. Aber ja, nochmal, man merkt so ein bisschen, wie sich auch dann der Job verändert. Ich meine, für dich jetzt sowieso, ich kann das jetzt vielleicht mal aus meiner Warte nochmal so erzählen, die letzten Tage, wie sich ja auch der Reporteralltag dann verändert. Ne? Ich hatte ein Interview mit Antonio Rüdiger, den ich normalerweise in Nicht-Corona-Zeiten dann einfach in London vermutlich getroffen hätte. Das haben wir jetzt dann via Skype oder Zoom haben wir das dann gemacht. Das ist jetzt auch eine andere Form. Das hat man vorher aber ja auch schon mal ab und zu gemacht. Das finde ich jetzt noch nicht so komplett außergewöhnlich, auch wenn es jetzt natürlich Normalzustand ist. Aber gestern war ich dann zum Beispiel bei einer Videokonferenz dabei mit Fritz Keller und Friedrich Curtius vom DFB.
Ja.
Wo dann da, ich sag mal, eine Reihe von 12, lass es 15 gewesen sein, Kollegen zugeschaltet werden. Und das ist dann schon ein bisschen skurril, wenn dann so reihum, ne, so jeder darf jetzt eine Frage stellen, und dann wird das so nach Alphabet und dann sitzt dann da der Pressesprecher woanders als der Präsident und dann sitzt der so, ne? Also
ja.
Und das ist halt einfach, glaube ich, zukünftig wird es das öfter geben. Also auch wenn
ja natürlich, ne? Also das ist eine neue Normalität. Da
genau.
Wird man sich ein Stück weit dran gewöhnen müssen.
Glaube ich auch. Wie fandest du das Spielniveau? Ich habe bei dem, was ich gesehen habe, festgestellt, es hat sich eigentlich zu vorher nicht so viel geändert. Also der
nee.
Das Niveau
also
war
das
gut. Ich fand
überraschend gut.
Niveau wirklich war gut. Schalke war schlecht. Werder war schlecht. Also eigentlich genau wie vor Corona.
Ja, also ich würde sogar noch ein bisschen weiter differenzieren. Ich hatte das Gefühl, dass bis auf die Schalker alle gut klarkommen mit der fehlenden Atmosphäre. Also dass da zumindest keiner schwer trägt. Mhm. Ich hatte bei den Bremern einfach das Gefühl, dass sich das bewahrheitet hatte, was man hätte vermuten können im Vorfeld, dass Bayer Leverkusen einfach die deutlich stärkere Mannschaft ist. Und das war jetzt keine, irgendwie schien mir jetzt nicht eine Frage der Kraft zu sein, sondern und eine Frage der fehlenden Atmosphäre, sondern einfach eine Frage der Qualität. Jetzt kann man darüber spekulieren und da komme ich wieder zu meinem Thema am Anfang. Was wäre gewesen, wenn 42.000 im Weserstadion gesessen hätten und die Mannschaft nach vorne gepeitscht hätte? Also das hätte sicher nochmal 2-3% rausgeholt. Davon bin ich überzeugt. Grundsätzlich glaube ich, kann man sagen, dass individuelle Qualität eine größere Rolle spielt. Weil die Mannschaften, die diesbezüglich viel kompensieren müssen, das nur bis zu einem gewissen Punkt aus sich heraus halt können. Das über sich hinauswachsen, wie es so schön heißt, glaube ich, bedingt eine Form der frenetischen Unterstützung. So.
Ja, also das war ja das, worüber vorher sich alle diskutiert und die Köpfe heiß geredet haben, ist es am Ende so, dass die Qualität sich erst recht durchsetzt? Das würdest du jetzt so als Fazit
also
mitnehmen?
Also nach dem Eindruck des, dieses ersten Spiels.
Mehr kann
Spiel,
man ja nicht machen. So, und andere, wie Sebastian Kehl zum Beispiel, hatten ja vorher gesagt, oh nee, es wird ganz, ganz viele Überraschungen geben, viel mehr als vorher. Ist bislang nicht eingetreten. Aber schauen wir mal, was die nächsten Wochen kommt. Also jetzt haben wir am Dienstag den großen Kracher, Dortmund-Bayern. Du bist, glaube ich, auch im Stadion, richtig?
Ja.
Sicherlich vor 80.000 nochmal anders. Also bei Union, meine ich, war es jetzt speziell im Signal Iduna Park, bei Dortmund Bayern sicherlich nochmal spezieller, glaube ich.
Ja.
Glaubst du, dass sich an diesem Spiel die Meisterschaft entscheidet?
Schwer zu sagen. Ich würde sagen, es ist ein Spiel um die deutsche Meisterschaft. Mhm. Ein Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Also ich glaube, wenn die Bayern gewinnen, wenn die Bayern das Spiel gewinnen, jetzt überspringen wir ja den kommenden Spieltag.
Ja.
Wollen wir den einfach so überspringen? Wenn es bei den Abständen bleibt, die wir jetzt im Moment haben, also die 4 Punkte und Bayern gewinnt im Signal Iduna Park, dann ist für mich die Meisterschaft entschieden, weil 7 Punkte aufzuholen ist aus dann noch 6 Partien. Scheint mir weitestgehend ausgeschlossen. Und wenn Dortmund das Ding gewinnt, dann kriegen wir nochmal richtig Schärfe rein, weil du dann gucken musst, wo ist Gladbach zu dem Zeitpunkt, Leipzig. Und wo ist auch Leverkusen.
Gladbach spielt gegen Leverkusen jetzt am Samstag, ist also auch nochmal ein richtungsweisendes Spiel natürlich.
Genau.
Ich sehe es, also wo ich völlig bei dir bin, ist, wenn Bayern es zieht, also wenn die in Dortmund gewinnen sollten, dann lassen sie sich das nicht mehr nehmen. Da bin ich auch fest von überzeugt. Dortmund war beeindruckend stark, fand ich.
Fand ich auch.
Vor allen Dingen in Anbetracht der vielen
Leute, wenn das nochmal einer erzählt, ne? Nach einer Sommerpause, wir müssen uns erst eingrooven, wir brauchen den Rhythmus. und so weiter. Die sind jetzt, das muss man sich mal vorstellen, also die hatten 8 Wochen Wettkampfpause. Die haben alle individuell trainiert, teilweise in Kleingruppen trainiert, aber wirkliches Mannschaftstraining, handelsübliches Mannschaftstraining mit Zweikämpfen etc. erst seit einer Woche. Also das sah schon relativ nach Fußball aus. Also das sah schon nach gutem Fußball aus, das muss man schon sagen.
Absolut. Und ich meine, das ist ja die längste Pause, die die Jungs auch je hatten. Ne? Also wann haben die mal 2 Monate nicht null Mannschaftstraining gehabt? Das gab's ja noch nie. Ja. Hast du selbst in einer langen Sommerpause, die es früher mal gab, warst du da nicht mal annähernd dran. Also das ist schon relativ krass. Also ich fand das Niveau auch sehr beachtlich. Hätte ich jetzt auch deutlich schlechter erwartet. Ich hoffe, dass es spannend bleibt. Also ich hoffe, dass Bayern nicht gewinnen wird, so dass wir diesen 2, 3, möglicherweise 4 Kampf bis zum Ende beibehalten können. Das fände ich gut.
Wir können in jedem Fall ein hochklassiges Fußballspiel erwarten.
Ja.
Es fehlt so ein bisschen die Feierlichkeit durch das Außenrum. Also da wird man, also wenn du dann, sagen wir mal, so in Richtung Entree gehst und sagst, hier das größte Spiel des deutschen Fußballs und du guckst in die Leere des Signal Iduna Parks, also die Feierlichkeit des Momentes fehlt. Ja, das muss man sagen. Also
das ist wie beim Konzert oder so, ne? Da steht dann irgendwie.
Auch da musst du dich irgendwie mit arrangieren als Spieler, aber auch als Zuschauer. Ich glaube aber, dass uns ein hochklassiges Fußballspiel erwartet. Das meine ich wirklich so. Also dass die Bayern müssen an der Grenze abliefern und Borussia Dortmund muss es auch tun. Und dann sehen wir am Dienstagabend guten Fußball. Anstoßzeit übrigens 18.30 Uhr.
Auch,
also da ist noch hell. Ja.
Da ist noch hell, ja. Aber es muss ja keiner sich Sorgen machen, dass er zu spät zum Spiel kommt, weil dass er im Stau steht und zu spät zum Spiel kommt, weil es
darf. Auch das muss man nochmal sagen, ne? Wie diszipliniert die Leute damit umgegangen sind. Ich habe jetzt von vielleicht 50 Menschen rund ums Unionstadion gesprochen, mit 2 Jungs, die da auf den Baum geklettert sind und nach ein paar Minuten wieder runtergeholt wurden von den Ordnungshütern. Die Leute haben sich super diszipliniert verhalten.
Das darf man auch mal erwähnen, finde ich auch. Also bei allem, was im Vorfeld da auch wieder befürchtet und
richtig, das gehört alles mit dazu. Ja. Dass sich jeder ist sich der Situation bewusst und jeder ist sich der Gefahr bewusst und jeder geht verantwortungsbewusst mit dieser Geschichte um. Das gilt für Spieler genauso wie für Fans.
Ich fand das deshalb spannend, jetzt auch mal mit Toni Rüdiger da zu reden, der das mal ein bisschen geschildert hat, wie es in England aktuell aussieht.
Ja.
Und er sagte zum Beispiel, was die Informationspolitik angeht, ist das echt schwierig. Ne? Also er sagte, 90% der Infos bekommen sie am Ende aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen oder aus dem Radio. Da weißt du ja auch dann nicht, ob es stimmt. Also die werden jetzt sowohl von der Liga als auch von den Clubs da offensichtlich nicht besonders abgeholt und da täglich auf Stand gebracht. Und die haben halt auch alle einfach nur ein riesengroßes Fragezeichen im Kopf. Und ich habe ihn
weil die Regierung halt weniger Verordnungen durchgibt als Empfehlungen.
Ganz genau.
In der großen Unwissenheit. Also ich weiß, mein Bruder wohnt auch in London und da kriege ich dann auch viel aus erster Hand mit. Die Leute wissen einfach nicht, was sie tun sollen.
Genau.
Also sie sind alle zum Äußersten bereit, gegen den Gegner Corona zu kämpfen, so wie es britische Mentalität ist oder so wie es englische Mentalität ist. Ja, aber es gibt alles, bewegt sich, das meiste bewegt sich im Empfehlungsbereich. Das ist so.
Ja, genau. Und ich habe ihn dann auch gefragt, ob er jetzt da neidisch nach Deutschland geguckt hat oder stolz, weil es ist ja trotzdem seine Heimat. Und er sagte, ja, es sind halt auch so ein bisschen gemischte Gefühle, ne? Also Neid ist da sicherlich nicht dabei, aber es zeigt halt einmal mehr, so die Deutschen, wenn die sich was vornehmen, dann kriegen sie es auch gebacken. Und das ist ja auch das, was, glaube ich, im Ausland so ankommt. Ne? Toni Kroos hat das ja auch gesagt. In Spanien haben sie ja gesagt, so, seht ihr, die Deutschen sagen, nehmen sich das vor, die setzen es um und sie ziehen es durch. So, und in Spanien rollt noch kein Ball und in England rollt noch kein Ball. Und also ich finde auch, da kann man bei aller Meckerei, kann man da durchaus auch mal stolz drauf sein. Gerade wenn es dann so abläuft wie am Wochenende, nämlich ohne Fanhorden vom Stadion und ohne Spieler, die sich daneben benehmen. Und also von daher alles gut. Kann man wirklich ein absolut positives Fazit unter diesen ersten Spieltag ziehen, obwohl wissend, dass es übermorgen schon wieder anders aussehen kann. Da müssen wir uns einfach bewusst
sein. Ich weiß nicht, ob man da stolz drauf sein kann, aber man kann zumindest mal sagen, dass alles, was man sich vorgenommen hat, eben so aufgegangen ist. Und das ist einfach schön zu sehen. Also
ja,
das deckt sich mit meinen Erwartungen.
Also ich meinte stolz auch vor allen Dingen darauf, dass man sagen kann, okay, wir sind da so eine Art Vorreiter. Und ja, das hat die Liga wirklich ja in kürzester Zeit, haben sie das hingekriegt. Und wenn dann mal wieder aus der ganzen Welt, sage ich mal, ein bisschen auf die Bundesliga geschaut wird und man dieser Rolle dann auch gerecht wird, dann kann man da schon ein bisschen stolz drauf sein, finde ich. Was ich spannend fand, und da würde ich deine Meinung auch mal interessieren, bei diesem Videocall gestern mit Fritz Keller unter anderem, ging es halt auch nochmal um das Thema. Also wir hatten einen 5-Punkte-Plan vorgestellt zum Thema Nachhaltigkeit, wo es unter anderem vor allen Dingen um die Einführung einer Gehaltsobergrenze in Deutschland ging, ähnlich wie in den USA oder im internationalen Fußball halt auch. Und ich finde das löblich, dass er sich das vornimmt. Er hat dann gesagt, dass er sich mit Karl Rummenigge ausgesprochen habe. Da gab es ja am Wochenende auch ein bisschen verbale Scharmützel aus der Münchner Richtung, in Richtung des DFB. Und dass Rummenigge ihn bei diesem Plan unterstützen will und dass er deshalb sehr, sehr gute Chancen sähe, da nochmal einen Vorschuss zu wagen. Wie stehst du diesem Thema gegenüber grundsätzlich?
Ja, also das ist ja, also das kann man als Ziel haben. Die Frage ist, kann man das durchsetzen? Also oder widerspricht das nicht nicht den Gesetzen des Gesamtmarktes? Weil natürlich geht's ja, also auch der Gesamtwirtschaft. Also gibt es glaube ich in keiner Branche wirklich Gehaltsobergrenzen.
Ja, außer jetzt,
dadurch, dass die Art und Weise, wie westamerikanische Ligen oder dann auch Vereine organisiert sind, das lässt das eher zu. Also da muss man ja komplett die Struktur überdenken. Weil wir haben ja, sagen wir, im europäischen Fußball oder auch im Weltfußball haben wir ja so eine höher, schneller, größer, weiter Mentalität. Also nach oben keine Grenzen. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit sich das dann zumindest auf die Spieler projizieren lässt, dass es solche Grenzen gibt. Weil das müsste ja, eigentlich müssten die Spieler ja dann einen freiwilligen Verzicht unterzeichnen.
Am Ende wäre es das wahrscheinlich, ja. Also,
oder?
Anders kann ich es mir auch nicht, also ich wüsste nicht, wie also es sonst
verstanden wird. Ich will jetzt nicht sagen, es ist realitätsfremd, weil ich finde, dass es dass auch utopische Pläne erstmal durchdacht werden müssen, um dann möglicherweise entscheidende Konsequenzen zu ziehen, die vielleicht nicht das am Ende mit sich bringen, aber zumindest ein Stück weit Veränderung. Und deshalb lass es die Clubs mal durchspielen. Also und lass es auch die Verbände mal durchspielen.
Ja, die spannende.
Und wenn jetzt jemand wie Karl-Heinz Rummenigge sagt, er ist bereit dazu, und wenn der DFB-Präsident sagt, er ist bereit dazu, dann hast du schon mal zwei starke Stimmen.
Absolut. Jetzt hat es aber natürlich
auch, also auch
hat
Stimmen,
es aber natürlich werden, auch mit Platini, der das Ganze ja schon mal vorangetrieben hat, hat es ja das natürlich auch, und der hatte ja, so hört man zumindest, ja offenbar auch schon die europäischen Top-Clubs dabei, die ihn unterstützt haben, auch damals schon bei diesem Vorhaben. Man müsste sicherlich, deshalb hat Fritz Keller auch gesagt, man müsste sich an die UEFA wenden, weil mit dem EU-Recht ist es natürlich schwierig, weil die Premier League dann rausfällt, ne? Dadurch, dass die nicht mehr in der EU sind, kannst du also den normalen gesetzlichen Weg schon mal nicht gehen. Das heißt, die UEFA müsste dann das verordnen und dann alle Mitgliedstaaten da sozusagen implementieren. Aber das ist ein weiter Weg. Ich finde es gut, wie du sagtest, ne? Also erstmal sich Ziele zu setzen, und der Ansatz ist ja nicht verkehrt, zu sagen, so, das würde vielleicht auch das Volk und den Fußball wieder ein wenig näher zusammenbringen, sowas, ne? Also ich glaube, das hat man jetzt ja ganz oft gehört, und wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
Naja, ich glaube, das liegt ja eher an jedem Einzelnen. Also wie weit er sich entfernt. Und das liegt ja in erster Linie auch an den Clubs. Also wenn du jetzt nimmst du England als Beispiel, wenn du dich als Verein so abschottest, dass du nur jeweils Samstag um 15.30 Uhr für 90 Minuten für die Leute zu sehen und greifbar bist. Und ansonsten lebst du deinen Alltag hinter hohen Mauern und lässt im Prinzip nichts an dich ran. Also natürlich trägt es zur Entfernung bei. Ja,
zur Entfremdung.
Und vielleicht noch, auch zur Entfremdung, ja. Also vielleicht trägt es sogar noch mehr dazu bei, als wenn die Brüder 10 oder 15 oder 20 Millionen verdienen.
Ja.
Ich glaube, dass grundsätzlich, und das gilt ja für viele Wirtschaftszweige, einfach hinterfragt werden muss, ob diese Wahnsinnssummen alle so sein müssen oder ob man nicht grundsätzlich ein größeres Augenmerk auch auf Rückstellungen für eben solche Zeiten ziehen müsste.
Also du meinst jetzt eher sowas wie ein Fonds, sage ich mal, wo man
genau. Also wo sich die einzelnen Clubs einfach ein Stück weit absichern. Um eben nicht in so eine Situation zu geraten, dass wenn einfach mal 2 Monate oder 3 Monate nicht gespielt wird, dass dann sofort alles in Schutt und Asche liegt. Ja. Das ist ja auch was jetzt viele Einzelunternehmer hier im Moment durchmachen. Die sagen, sie haben investiert, aber das rentiert sich erst in 10 oder 15 Jahren. Und jetzt sollen sie aber so und so viele Monate ohne Einnahmen überleben. Das funktioniert halt so nicht. Ja, aber das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Also, dass die Bayern, das bayerische Festgeldkonto, ja, wurde ja jetzt jahrelang belächelt. Sag, was wollt ihr mit einem Festgeldkonto? Ne? Und jetzt ist es im Prinzip das bayerische Festgeldkonto, das alte Geld gewissermaßen, das dazu beiträgt, dass die Bayern vollumfänglich handlungsfähig sind und sich über hochpreisige Transfers Gedanken machen können im Moment. Und
das zwar ist so,
mit als einzige im Weltfußball.
Das also ist so ein bisschen wie die Oma, die früher noch irgendwie 20.000 Euro unterm Kopfkissen
hat. Und jetzt wird der Sané, genau, so ist es. Und ja. das liegt halt unterm Kopfkissen. So. Und jetzt kommt ihnen sogar noch entgegen, dass ein Spieler wie Sané dann plötzlich nicht mehr 100 Millionen kostet, wie in der alten Normalität, sondern in der neuen Normalität vielleicht nur noch 60.
Also du meinst, dass dann die Kohle von deinem Festgeldkonto eigentlich noch viel mehr wert ist, weil...
Genau.
Ja, ist ja so.
Ja, absolut. Ja. Also müsste man die Vereine nicht viel mehr dazu erziehen. Also um jetzt mit einem Gehaltsverzicht zu erreichen, oder mit einer Gehaltsobergrenze zu erreichen, dass die Clubs und die Spieler wieder näher an die Gesellschaft ranrücken, das springt ein bisschen kurz, meiner Meinung nach.
Ja, es ist halt, das ist genau die große Frage, wie sehr...
Grundsätzlich ist es, über sowas nachzudenken und über Konsequenzen etc. nachzudenken und was hat das für Folgen, also das macht schon Sinn, weil wenn es dann nachher zur Folge hat, dass man rein politisch eine Gehaltsobergrenze oder marktwirtschaftlich eine Gehaltsobergrenze nicht juristisch durchsetzen kann, dass man eben über Rückstellungen nachdenkt, die vielleicht Teil der Lizenzierung sind, dann macht es vielleicht das.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Und das ist ja ein Modell, das müsste man tatsächlich dann europaweit angehen.
Genau. Und das ist ja, was Keller auch meinte. Er sagt, es ist ja nur ein Plan, ne? Und wenn es dann modifiziert wird und am Ende zu einer anderen Lösung führt, die aber genauso sinnvoll ist oder vielleicht noch sinnvoller, dann ist es ja auch gut. Deswegen,
total.
Das ist ja das, glaube ich, worauf du hinaus willst. Deshalb ist es ja gut, sich grundsätzlich erstmal dieser Thematik überhaupt anzunehmen und sich dem zu widmen. Ne? Das finde ich eben auch. Also man sollte auch nicht immer alles von Anfang an verteufeln und sagen, das funktioniert ja eh nicht und ist nur Populismus, weil das, glaube ich, ist in dem Fall einfach nicht so. Also ich schätze schon.
Viele Veränderungen in der Weltpolitik nahmen ihren Anfang in einer vermeintlichen Utopie. Und weil es dann Leute gab, die es zu Ende gedacht haben oder die es durchgedacht haben, gab es kleine Schritte in diese Richtung. Also deshalb bin ich jetzt weit davon entfernt, das von vornherein zu verteufeln, sondern sage, denkt es durch.
Genau.
Denkt es durch und vielleicht ergeben sich aus diesem dann letztlich utopischen Ansatz realistische Ansätze, die man dann weiterdenken und auch zu Ende denken kann.
Es ist ja auch immer die Frage,
dann auch umsetzen kann.
Ja. Genau, wie es umsetzbar ist und dann natürlich auch, wie es überhaupt kontrolliert werden kann oder ob du nicht in diesem System, wie es sich nun mal darstellt, nicht auch immer Lücken findest und Grauzonen und Wege, wie man es dann umgehen kann. Siehe Financial Fair Play, ne? Also das kann man ja einerseits auch toll finden und sagen, ja, jetzt endlich hat da die UEFA mal was unternommen und gegen diese Clubs, nur Wir wissen ja beide, wie es ist. Auch das ist umgehbar. Man kann da auch vorbei dribbeln, ne? Und da sehe ich die ähnliche Problematik möglicherweise bei einem Gehaltsverzicht. Also ob dann nicht auf anderen Wegen die Kohle dann trotzdem auf dem Konto derjenigen landet, ist dann nochmal die zweite Geschichte, ne? Also,
ja.
Also so sehe ich es zumindest. Du bist am Wochenende auch im Einsatz, Wolf, bei
Gladbach-Leverkusen.
Gladbach-Leverkusen ist
in der Konferenz. Wir senden nochmal Free TV.
Ja.
Die Konferenz, weil das war ja gigantisch. Es haben noch nie so viele Leute Bundesliga geguckt wie am vergangenen Wochenende.
Toll, aber das bestätigt ja wirklich das, wo wir im Vorfeld oft drüber gesprochen haben, mal schauen, wie es dann angenommen wird, wenn es wieder losgeht und trotz Geisterspielen. Es zeigt ja einfach, Fußball interessiert die Leute auch, wenn keine Zuschauer
sind. Die Leute haben Bock auf ein ja. Stück weit Normalität und ich glaube auch, dass halt viele dabei waren, die das unter zeitgeschichtlichen Gesichtspunkten sich angeguckt haben und einfach gesagt haben, Da muss ich mal sehen, was da los ist. Also muss ich mal sehen, wie sich das anfühlt und jetzt gar nicht nur speziell Fußballinteressierte. Da bin ich gespannt, ob das am kommenden Spieltag genauso sein wird oder ob das ein bisschen leichter sein wird oder ob vielleicht noch mehr gucken. Keine Ahnung. Also fehlt mir ein Stück weit die Fantasie. Sky trägt dem Rechnung, indem wir noch einmal die Konferenz im Free TV zeigen und dann gehen wir ja Dienstag aufs große Spiel hin. Ja, und dann mal gucken. Also
Also der was gestern der Kurzius noch sagte in diesem Videocall, dass er wisse von der UEFA, dass sie wirklich alles daran setzen, die europäischen Wettbewerbe im August noch über die Bühne zu bringen. Wahrscheinlich an einem Ort. Da haben wir das gestern mal so durchgeschaut. Da ist ja auch echt noch eine ganze Menge zu spielen. Also die Achtelfinals sind erst zur Hälfte durch in der Champions League.
Das ist das Problem. Du hast noch
11 Spiele
Du hast 4 Achtelfinal-Rückspiele hast du noch offen.
Ja.
Und es sind betroffen Premier League-Vereine, Bundesliga-Vereine, französische, italienische und Spanier. Also und die einzigen, die im Moment spielen, sind die Bundesliga-Clubs und die Franzosen haben schon abgebrochen. Also die sind schon, die liegen schon am Strand, aber sie liegen nicht am Strand, weil es hat keinen Strand geöffnet. Also nein, die liegen auf der Couch. So in England fangen die jetzt an oder haben jetzt in dieser Woche angefangen mit Kleingruppen. Also da wird vor Mitte Juni mit einem Restart, das wird nichts. Spanien geht in eine ähnliche Richtung, Italien geht in eine ähnliche Richtung. Also das Ganze jetzt kriegt möglicherweise ein bisschen Dynamik, auch durch die Bundesliga, die es nach den Erkenntnissen des ersten Spieltages unfallfrei durchbekommen. Und dann musst du sehen, weil die zwischen rein zu nageln macht überhaupt keinen Sinn, weil ein einzelner Fall, ein Dresden in der Premier League oder bei einem Premier League Club oder bei irgendeinem Erstligisten bringt das Kartenhaus möglicherweise zum Einstürzen.
Ja, also es wäre.
Und einer hatte falsche Zahnpasta mit und einer benutzt hat die Hautcreme falsch gekauft. So. Dann hast du ein Problem. Also ich glaube, dass die UEFA darauf wartet, bis alle großen Ligen fertig sind und dann auf der Basis entscheidet, wann und wie und wo das stattfinden kann. Und dann musst du erst diese 4 Achtelfinal-Rückspiele noch und dann kannst du tatsächlich an einem Ort sagen, wir spielen innerhalb von 14 Tagen oder 10 Tagen das Turnier zu Ende.
Es wären dann 11 Spiele insgesamt. So, die kannst du wahrscheinlich, ja, in 14 Tagen kannst du die durchbringen, ne? Also wenn du machst dann kein Hin- und Rückspiel, logischerweise, sondern gibt's halt nur ein Viertelfinale und ein Halbfinale. Es ist dann spannend, auch wie du sagst, wo es stattfindet, ne? Muss man sich ja auch genau anschauen.
Champions League wäre jetzt Istanbul das Finale gewesen. Istanbul
Verdansk.
Jetzt hast du in Istanbul, hättest du die Chance, dass du letztlich sogar 3 Stadien oder 4 Stadien bespielen könntest.
Stimmt.
Könntest, die alle UEFA-Standards haben.
Stimmt.
Du weißt, du musst aber dann eben auch gucken, wie weit ist die Türkei mit ihrer Corona-Entwicklung. Also kannst du es da stattfinden lassen? Theoretisch hast du Stadien genug und hast auch Hotels genug und hast auch Trainingsanlagen genug.
Ja, stimmt, absolut.
Aber ist das Land bereit? So. Oder ist es dann eher, was wie London oder Paris oder Madrid oder München? Ja, München hast du nur ein Stadion.
Hallo, die Grünwalder. Hallo.
Ja, gut. Ja, stimmt. Ob das Grünwalder allerdings UEFA-Standard hat.
Naja. Das wollen wir jetzt mal ein Auge zudrücken, Wolf. Hm. Genauso wie bei unserer Zeit. Wir sind nämlich schon fett drüber. Wir sind quasi schon fast in der Verlängerung der zweiten Halbzeit. Nein, Quatsch. Alles gut. Ich bedanke mich. Ich hoffe, es geht trotzdem, da sind wir jetzt leider nicht mehr zugekommen, es geht, die Mülltonnen stehen vor der Tür, dein Garten wächst und gedeiht auch ohne dich.
Ja, da wundere ich mich, weil gestern, also es ist ja Donnerstag, ist ja Feiertag. Wir nehmen an einem Mittwoch auf, Donnerstag ist Feiertag und ich musste gestern tatsächlich mal nachblättern, wie verbleiben wir denn hier mit unserer Müllabholung. Und dann habe ich gestern im Müllkalender nachgeguckt, dass es um einen Tag vorverlegt wurde.
Nein.
Deshalb habe ich gestern Abend noch die Tonnen rausgestellt.
Ah, du hast
viele in meiner Straße sind meinem Vorbild gefolgt.
Wieder mal. Wolfuß.
Noch allerdings
das
stehen.
Vorbild an der Tonne.
Noch allerdings stehen die Tonnen ungeleert vor der Tür. Das heißt, das wird jetzt die nächste Amtshandlung sein, dass ich da mal nachgucke, was da denn los ist. Ansonsten werde ich da mal auf der Gemeindeverwaltung ein bisschen Rabatz machen.
Halt uns auf dem
Laufenden. Die können sich warm ansehen, du, mein lieber Mann.
Halt uns auf dem Laufenden, Wolf. Schick mal ein Foto von der Tonne, leer oder voll, wie auch immer. Und ihr da draußen könnt natürlich auch jederzeit bei Instagram uns schreiben. Wir sind empfänglich und freuen uns über jegliche Art von Kritik, Zustimmung, Anregungen.
Mehr, und wer immer in Kontakt kommt mit der Kultbiermarke La Pinculta, schicken.
Alles schicken.
Schicken.
Alles schicken. Also, wir wissen jetzt, warum Wolf Fuß sportlich bleibt. Ich würde gerne trotzdem nochmal aus deinem Munde hören. Hallo?
Hallo. Hallo. Das war eine normale Ausgabe. Die erste normale Ausgabe seit Wochen von einer Halbzeit mit. Heiko Ostendorp war am Mikrofon genauso wie Wolf Fuß. Es war uns ein inneres Blumenpflücken. Zurück vom Buffet der guten Laune in die angeschlossenen Funkhäuser. Bis zum nächsten Mal. Gesund werden, gesund bleiben. Bleiben Sie sportlich. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Ciao.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.